Liebe Gemeinde, meine Frau und ich, wir freuen uns, wieder einmal in Bayreuth zu sein. Es war eine längere Phase, wo wir uns nicht gesehen haben, aber wir sind gerne hier und ich möchte euch heute etwas aus dem Psalm 139 berichten und auslegen. Die heutige Predigt möchte ich unter das Thema stellen: Wer bin ich und wozu lebe ich? Wie soll ich herausfinden, was echt ist, wenn ich nichts über die Bedeutung und über die Bestimmung meines Lebens weiß? Wie soll ich dann überhaupt herausfinden, wer ich bin und zu welchem Zweck ich existiere? Ich denke, der Psalm 139 gibt uns eine Fülle von Antworten, wenn uns diese Fragen beschäftigen. Wir hören heute aus dem Psalm 139 die Verse 1 bis 10, die uns Lukas Schimmel lesen wird. Vielen Dank dafür.
Dem Chorleiter von David, ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorne hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Steige ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen.
Lukas hat im Eingangsgebet gebetet: Vater im Himmel, wir danken dir, dass du jeden von uns kennst und jeden von uns liebst. Das ist bei mir hängen geblieben. Das ist nämlich auch der Inhalt meiner Predigt heute. Liebe Gemeinde, wie sollen wir Menschen mit unseren Begrenzungen Gott jemals, der unser Schöpfer ist, erfassen und herausfinden, was er sich dachte, als er uns schuf? Innerhalb unseres Denkens haben wir keinerlei Zugang zu ihm. Gott wohnt in einem Jenseits, das für uns diesseitige immer verschlossen bleiben wird, auch wenn unsere Raumschiffe immer schneller werden und gigantische Entfernungen in immer kürzeren Zeiten zurücklegen. Nur Gott ist in der Lage, den Vorhang zwischen seinem Jenseits und unserem Diesseits zu öffnen. Die Bibel sagt in 1. Timotheus 6, Vers 16, Gott wohnt für uns Menschen in einem unzugänglichen Licht. Von uns aus gibt es also keinen Weg zu ihm. Es bleibt darum nur der Weg von ihm zu uns. Und stellen wir uns vor, Gott hat den Vorhang geöffnet. In der Bibel wird uns gesagt, wer wir sind und woher wir kommen. Auf den ersten Seiten von Gottes Wort lesen wir: Gott sprach, lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Und im nächsten Vers lesen wir: Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Demnach ist der Mensch kein Zufallsprodukt, er ist von Gott gewollt und wurde als Ebenbild Gottes erschaffen. Damit ist auch unser Leben ein Hinweis auf Gott. Das ist unsere Bestimmung. Noch deutlicher wird das im zweiten Begriff: Ähnlichkeit, Nachbild oder Entsprechung. Gemeint ist die einzigartige Beziehung zwischen Gott und seinen Menschen. Peter Strauch, der ist, glaube ich, bekannt. In unserem geistlichen Liederbuch haben wir 13 Lieder von ihm. Er schreibt in seinem Buch: Wer bin ich, wenn mich keiner sieht, folgendes. Rein physisch gesehen sind wir ein einziges Wunderwerk. Aus 1000 Billionen Zellen besteht unser Körper. Das sind 1000-mal mehr, als die Lichtstraße Sterne hat. Jede einzelne Zelle in sich ist ein weitgehender, selbstständig funktionierender Mikrokosmos. Viele 100-mal kreisen am Tag ca. 5 Liter Blut durch unseren Körper und versorgen die Zellen mit allen notwendigen Ressourcen. Das wiederum ist nur möglich, weil unser Herz das Blut ununterbrochen in Bewegung hält. Kein Muskel unseres Körpers leistet mehr als unser Herz. Die Nervenfasern eines Menschen sind zusammen aneinandergereiht. So schreibt er, ich habe es nicht nachgemessen, 780.000 Kilometer lang. Das wäre eine Strecke von fast 20 Mal um die Erde. Über die Nervenstränge kommuniziert das Gehirn mit dem Körper, empfängt Daten von den Sinnesorganen, steuert Muskeln und innere Organe, reguliert die Vorgänge in den Geweben. Darüber hinaus ist es lernfähig, es speichert Informationen, hält Erfahrungen fest, verhilft uns zur Kreativität, lässt uns planen und vermittelt Bewusstsein. Man könnte die Beschreibung des menschlichen Körpers noch lange fortsetzen. Man könnte vom Knochenbau und vom Muskelbau und von Muskelfasern erzählen, von der Lunge und von der Haut, einen unglaublichen Multifunktionsorgan. Aber ist damit schon beschrieben, was wir sind und warum es uns gibt? Wenn wir herausfinden wollen, was der Mensch wert ist und was er und wie er seiner eigentlichen Bestimmung entsprechend leben kann, dann braucht man eine andere Sicht. Doch wie finden wir sie? Was ist denn das Besondere an uns? Gott hat uns eben nicht als funktionierende und faszinierende Maschinen in diese Welt gesetzt. Mit den Menschen schuf er sich Personen, die er liebt, mit denen er redet, mit denen er Gemeinschaft pflegt. Ein gottähnliches Abbild sind wir, liebe Gemeinde, jeder Einzelne. Das ist nicht zu fassen, wodurch der Mensch aus Erde wurde und wieder zur Erde wird. Wir Menschen sind eben mehr als ein sich irgendwann im Grab auflösender Körper. Gott schuf sich ein geliebtes Gegenüber, ein einzigartiges Wesen. Er besucht uns und redet mit uns und er beauftragt uns, seine Schöpfung zu bewahren. In der Gemeinschaft mit dem Schöpfer sollen wir Menschen das Wesen Gottes widerspiegeln. Seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Barmherzigkeit und seine Güte widerspiegeln. Und da ein Mensch dazu gar nicht in der Lage ist, das alleine zu tun, darum schuf Gott den Menschen männlich und weiblich, also Mann und Frau. 1. Mose 1, Vers 27. Wenn wir die Bibel studieren, wissen wir, dass es darin von der ersten bis zur letzten Seite um eine einzigartige Beziehungsgeschichte geht zwischen Gott und uns Menschen. Auch du und ich kommen darin vor, denn Gott hat nicht nur die ersten Menschen ins Leben gerufen, er hat nicht nur Adam und Eva gebildet, er setzte damit nicht eine Maschine in Gang. Jeder von uns ist eine ganz eigenartige Schöpfung, auch jeder, der noch geboren wird. In unserem gelesenen Psalm 139 betet David: Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist. mich zusammengefügt in dem Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln Gestalt annahm. Ob wir es glauben oder nicht, jeder von uns, auch der ungewollte Mensch, ist eine eigens von Gott gerufene Person in das Leben hinein. Dieses einzigartige Leben war bereits ein Gedanke Gottes, bevor Samenzelle und Eizelle zueinander fanden. Gott sagt dem Propheten Jeremia: Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Jeremia 1, Vers 4 bis 5. Begreifen wir, liebe Gemeinde, was das heißt. Nun kann nicht mehr die Rede davon sein, dass wir eine Zufälligkeit sind, also ein vielleicht sogar ungewolltes Produkt zweier Menschen, die miteinander geschlafen haben. Manchmal reden verliebte Paare davon, dass sie ein Kind machen wollen. Das klingt so, als könnten sie einen Menschen produzieren. Welche Selbstüberschätzung ist das? Gott ist und bleibt der Schöpfer allen Lebens, auch deines und meines Lebens. Das hat Konsequenzen und die haben unmittelbar mit unserem Thema zu tun. Wenn Gott uns als Personen gewollt und geschaffen hat, dann macht es keinen Sinn mehr, in die Rolle eines anderen schlüpfen zu wollen und ihn kopieren zu wollen. Wenn mein Leben von Gott beabsichtigt ist, dann bin ich etwas Einmaliges. Dann hat jeder von uns seine ganz eigene Identität. Auch das hat David begriffen. Und deshalb bittet er im Psalm 139: Erforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken, und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Diese Bitte erhört Gott, wenn wir so demütig und einfältig zu ihm kommen. David möchte der Mensch sein, den Gott sich gedacht hat. Das war sein Lebenswunsch das ganze Leben hindurch. Auch wenn er gefallen ist, hat er wieder zurückgefunden in die Gemeinschaft mit Gott und wurde sogar ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Liebe Gemeinde, ich sage jetzt einen Satz, den ich wiederhole. Wenn wir in unserem Leben Fremdheit verspüren Gott gegenüber, dann hat das ihren Grund in einer tiefen Beziehungsstörung. Noch einmal, wenn wir Fremdheit Gott gegenüber verspüren, dann hat das ihren Grund in einer tiefen Beziehungsstörung. Adam und Eva hörten auf die Schlange und übertraten Gottes Gebot. So wurde die Beziehung zu Gott gestört und sie versteckten sich vor ihm. Dann werdet ihr sein wie Gott, hatte die Schlange ihnen zugeflüstert und sie aufgefordert, von der verbotenen Frucht zu essen. Der Gedanke war reizvoll und die Früchte sahen sehr gut aus, sodass die beiden der Verführungskunst der Schlange erlagen. Am Abend, als es kühl wurde und Gott durch den Garten ging, versteckten sie sich vor ihm. Gott rief: Adam, wo bist du? Er forderte Rechenschaft von seinen Geschöpfen. Sie aber wichen seinen Fragen aus und reichten die Schuld jeweils an den anderen weiter. So kam es zur Verurteilung. Sünde verurteilt Trennung. Adam und Eva mussten den Garten Eden verlassen. Von da an lebten die Menschen jenseits von Eden. Das ist das größte Dilemma der ganzen Menschheitsgeschichte, jenseits von Eden zu leben. Übrigens hat sich die Verführungsstrategie der Schlange bis heute nicht geändert. Ob auf der weltpolitischen Bühne oder auf der kleinsten Ebene von Ehe und Familie, fast immer liegt die Ursache gestörter Beziehungen nach gottähnlicher Allmacht. Ihr werdet sein wie Gott, das steckt uns allen in den Gliedern. Wir wollen einfach etwas sein. Und die Bibel sagte uns aber, dem Demütigen gibt Gott Gnade. Wir wollen sein wie Gott und das macht uns einsam und beziehungsgestört. Und doch kommen wir von Gott nicht los. Unsere tiefe Sehnsucht nach Glück hat vor allem in ihrer Herkunft ihren Grund. Es gibt einen Raum des Glücks, den wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln nicht öffnen können. Wir spüren es. Da muss mehr sein, als wir sehen und verstehen. Aber was ist es? Wolf Biermann sang in einem alten Lied aus DDR-Tagen: Das kann doch nicht alles gewesen sein, das bisschen Glotze und Kinderschreien. Da muss doch noch Leben ins Leben hinein. Selten zeigte sich die Sehnsucht nach Glück und einem sinnerfüllten Leben so deutlich wie in unseren Tagen. Die Antwort ist meines Erachtens klar. Die Menschen unserer Tage, wahrscheinlich auch den Menschen aller Zeiten vor uns, fehlt nach wie vor die echte Beziehung zu Gott, um sinnerfüllt leben zu können. Der Mensch ist heimatlos, weil er das Land seiner Herkunft und Bestimmung verloren hat. Unruhig ist unser Herz in uns, bis es Ruhe findet in dir, Gott, betet der Kirchenvater Augustinus. Ohne Gott bleibt uns nur die Ruhelosigkeit, vor allen Dingen die innere Ruhelosigkeit des Gewissens und des Herzens. Das wird auch deutlich, wenn wir das heute so missverständlich gebrauchte Wort Sünde wörtlich übersetzen. Sünde bedeutet nämlich Zielverfehlung. Gott hat uns das Ziel für uns Menschen ganz klar abgesteckt, nämlich in seiner Abhängigkeit und im Gehorsam zu ihm unser Leben zu leben. Wir haben das Ziel aus den Augen verloren und treiben vielfach ziellos umher. Und wenn wir ehrlich sind, wir wissen es längst. Gott selbst bringt uns Menschen in eine ganz neue, überraschende Situation. Er hat sich auf den Weg zu uns gemacht und holt sich zu sich nach Hause. Liebe Gemeinde, das ist das Zentrum der Bibel. Laut Johannes 3, Vers 16 hat Gott uns so geliebt, dass er für uns seinen eingeborenen Sohn gab, damit wir durch ihn gerettet werden. Die Rede ist von Jesus Christus. Er wurde vor über 2000 Jahren in der jüdischen Stadt Bethlehem geboren. Circa 3 Jahrzehnte lebte er unter den Menschen und 4 Bücher in der Bibel berichten ausschließlich davon: Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. An Jesus wird deutlich, wie Gott uns haben will. Er wertete niemals einen Menschen ab. Jeden ließ er spüren, du bist eine von Gott geliebte Person. Liebe Gemeinde, auch jeder von uns ist eine von Gott geliebte Person. Lasst uns das immer wieder verinnerlichen. Lasst uns das in unseren Herzen groß werden, dass du und ich eine von Gott geliebte Person bist. Jesus tröstete, er ermutigte und er heilte viele Menschen. Dagegen waren seine Worte mahnend gegenüber denen, die sich fromm gaben, aber es nicht waren. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein, sagte er. Wer nach einem echten und ehrlichen Menschen sucht, der muss einfach auf Jesus schauen. Von Jesus her bekommen wir in unserem Innersten Klarheit über unser Verhältnis zu Gott. Aber das Leben von Jesu begann nicht erst bei seiner Geburt in Bethlehem, das sagt auch die Bibel. Er existierte bereits vor der Erschaffung der Welt, in der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes. Johannes 1, Vers 1 bis 3. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und alles wurde von Gott. Und Vers 14 heißt es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist Jesus Christus. Von seinem Vater im Himmel wurde er auf die Erde gesandt. Damit begann die große Rückrufaktion Gottes. Um uns von der Sünde zu befreien, starb Jesus Christus stellvertretend am Kreuz. Und das ist das Entscheidende, das wir in unserem Herzen prüfen sollten. War ich schon bereit, mich wirklich Jesus so zu übergeben, dass er es ist, der meine Sünde und Schuld trug? Und zwar die Schuld, nicht die wir katalogisieren, sondern die Schuld in den Augen Gottes, die wir haben. Die trug Jesus am Kreuz für uns und er befreit uns aufgrund seines Blutes, das er vergoss am Kreuz auf Golgatha. Warum ist dieses Blut so wichtig? Warum ist dieses Blut so wertvoll, das Jesus vergoss? Weil er, wie es im Jesaja Kapitel 53 am Schluss heißt, weil er seine Seele ausgeschüttet hat in dem Tod. Die Bibel sagt im Alten Testament, die Seele ist im Blut. Und aus dem Grunde hat Jesus sein Blut vergossen und hat dieses Gewicht und diese Kraft für deine Schuldvergebung, für meine Schuldvergebung, weil seine Seele darin ausgeschüttet worden ist in den Tod. Lasst uns das nie geringschätzen, was Jesus getan hat, als er sich gegeben hat für uns am Kreuz. Von uns von der Sünde zu befreien, hat Jesus stellvertretend diesen Kreuzestod auf sich genommen, damit wir nicht verurteilt müssen. Aber die Geschichte Jesu endete ja nicht mit seinem Tod, das wissen wir. Am dritten Tag verließ er das Grab und kam zurück ins Leben. Er erschien vielen Menschen, allein über 500 Leuten in Jerusalem. Heute ist er wieder bei seinem Vater im Himmel und doch ganz in unserer Nähe. Der Heilige Geist nimmt von Jesus, was er uns gibt, was er dir und mir ins Herz gibt. Das nimmt der Heilige Geist von Jesus. Und nachdem wir in unserer Technologie schon die drahtlose Übermittlung kennen, die von Menschenhand geschaffen wurde, dann ist bei Gott. Gott kann seinen Geist drahtlos in unsere Herzen geben und wir bekommen das, was der Heilige Geist von Jesus nimmt, in unsere Herzen hinein. Heute ist er im Himmel bei seinem Vater und doch ganz in unserer Nähe. Ich weiß, das klingt alles unglaublich, nicht nur für uns, auch für die Jünger schon damals. Sie konnten es nicht fassen und zweifelten. Die Schlüsselfrage lautete, sind wir bereit zu glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Wenn ja, dann macht es keinen Sinn, unsere irdischen Grenzen auf ihn zu übertragen. Lasst uns wirklich ihn anschauen als Sohn Gottes, der für uns alles getan hat, was zu unserem Heil nötig ist. Wenn er Gott ist, dann sind ihm auch alle Dinge möglich. Das zu glauben, ist dann nur konsequent. Wäre dagegen nichts weiter als ein Mensch, dann sollten wir nicht länger auf eine besondere Bestimmung unseres Lebens hoffen. Und dann ist unser Leben ein Zufallsprodukt, ohne jede Bedeutung. Spätestens in ein paar Jahrzehnten, wenn wir gestorben sind, wäre ja alles vorbei. Das sagt auch Paulus in 1. Korinther 15, Vers 19. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Im Psalm 139, Vers 5 heißt es, von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt. Was sagte der Vater zu seinem bisher verlorenen Sohn? Mein Sohn war verloren, jetzt habe ich ihn wiedergefunden. So ist Gott, liebe Gemeinde. So ist er auch zu dir und zu mir, wenn wir zu ihm nach Hause kommen. Er wartet auf seine geliebten Menschenkinder, damit sie wieder dort sind, wo sie hingehören. Der Vater im Himmel gibt uns unsere eigene, eigentliche Identität zurück. Nichts, aber auch wirklich nichts, kann uns dann von seiner Liebe trennen. Darum, liebe Gemeinde, lasst uns auf Jesus sehen. Lasst uns mit Jesus gehen. Sein Geist erfüllt unsere Herzen. Er ist bereit, ihn uns zu schenken. Das hat er seinen Jüngern verheißen, als er Abschied genommen hat von ihnen. Lesen wir es im Johannesevangelium nach, was er sagte. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber werdet leben, weil ich lebe. So ist Jesus zu dir und zu mir. Und darum wünsche ich euch mit diesem Psalm 139, liebe Gemeinde, Gottes Segen und alles Gute für euren weiteren Lebensverlauf. Amen.